Das Größte, was wir haben, ist ja das Vertrauen unserer Kunden. Und wenn wir das gut machen, kommen wir auch langfristig weiter. Deswegen hat sich vieles verändert in der Anforderung. Die Anforderung ist, ich muss im Grunde genommen einen 360-Grad-Blick haben. Ich muss wirklich die Prozesse kennen, ich muss Lösungsfinder werden, ich muss Mehrwerte schaffen und Netzwerker sein.
Inside Packaging, ein Podcast von Thomas Schmidt.
Herzlich willkommen bei Inside Packaging, dem Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider aus der Verpackungsindustrie. Mein Name ist Thomas Schmidt und heute bin ich zu Gast in Solms bei Tobias D. Wenninger, Vorstand Marketing und Vertrieb bei Transpack. Wir wollen heute gemeinsam über die Frage sprechen, wie sich der Vertrieb im Verpackungshandel aktuell verändert und warum der Verkäufer von morgen nur dann erfolgreich sein kann, wenn Mensch, Struktur und Technologie zusammengedacht werden. Es geht um neue Rollenbilder im Vertrieb, um veränderte Anforderungen an Verkäuferpersönlichkeiten, um das Zusammenspiel von Innen- und Außendienst und ganz konkret um die Frage, welche Rolle das Hype-Thema künstliche Intelligenz heute bereits realistisch im Vertriebsalltag spielen kann, jenseits von Buzzwords und Hype. Mich interessiert dabei besonders die Perspektive aus der Praxis. Wie verändern sich Vertriebsorganisationen tatsächlich? Wo liegen die größten Hebel und wo die typischen Stolpersteine? Und wie gelingt es Führung, Teams auf diesem Weg mitzunehmen, der nun wirklich eine große Veränderung darstellt? Und zum Abschluss wollen wir dann heute auch noch einen Blick nach vorne werfen. Was unterscheidet in einigen Jahren eine leistungsfähige Vertriebsorganisation im Verpackungshandel von einer durchschnittlichen? Und welche Verantwortung kommt Entscheidern und Führungskräften dabei heute zu? Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch und sage herzlich willkommen bei Inside Packaging, lieber Tobias, und vielen Dank, dass ich heute bei euch in Solms zu Gast sein darf.
Hallo Thomas, schön, dass du da bist. Auch ich freue mich sehr, dass du gekommen bist und mir die Chance gibst, im Podcast, in meinem ersten Podcast über die Firma Transpack, aber auch über unsere Idee, wie wir Vertrieb machen, zu sprechen. Ich würde kurz zu Beginn ein bisschen was zu der Transpack sagen, gerne, wie wir aufgestellt sind und vielleicht auch 2, 3 Sätze zu mir.
Ja, das wäre gut, ja.
Die Transpack ist klassischer Verpackungsmittelhändler und seit über 50 Jahren am Markt. Was hat uns groß gemacht? Das war immer der Kunde im Blick und natürlich auch unser Slogan, den es schon ewig gibt, Vorsprung durch Service. Einmalig bei uns, glaube ich, ist auch das Thema, dass wir 14 Standorte in Deutschland haben und so die Regionalität abbilden können. Das heißt, wir sind nah genug am Kunden, was per se für den Vertrieb schon mal mega ist. Ebenso haben wir eine eigene Lkw-Flotte. Wir haben über 50 Lkws. Für die heute zuhören, werden zukünftig den Transpack-Lkw ganz anders wahrnehmen, in dem typischen Türkis auf der Autobahn, und sich hoffentlich an diesen Podcast erinnern. Dementsprechend sind wir auch die letzten Jahre immer wieder gewachsen und haben uns weiterentwickelt von einem Unternehmen, das früher nur ein Produkt verkauft hat für die klassische Möbelindustrie, für die Umzugsbranche, eine Holzkiste, eine große, heute zu einem, ich sag mal, ja, Großanbieter, alles was rund um Verpackungen ist. Wir haben heute mittlerweile im Standardsortiment knappe 3.000 Artikel plus Sonderartikel. Bekommen wir in Summe sogar über 10.000 Artikel, die wir vertreiben. Unser klassischer Kunde, den gibt es eigentlich gar nicht. Wir sind branchenneutral, wir liefern in alle Branchen. Wir liefern kleine Ein-Mann-Betriebe bis große DAX-Konzerne und sind halt dort unterwegs. Über die letzten 50 Jahre hat sich doch vieles weiterentwickelt. Wir machen heute extrem viel noch über den klassischen Vertrieb, über den Außendienst. Darüber wollen wir heute auch ein bisschen sprechen. Was verändert sich im Vertrieb? Und da werden wir nachher nochmal drauf eingehen. Wir sind familiengeführt. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Faktor in unserer Branche. Wenn ich mir anschaue, welche großen Herstellerkonzerne, Multikonzerne es hier gibt, sind wir immer noch familiengeführt. Unser Gründer, Dieter Gaul, ist hier noch mit dabei. Unsere zwei Gesellschafter, Markus Jürgens und Dr. Martin Eisenhut, die sehr nah an der Strategie mitwirken und natürlich auch, so haben wir schnelle Entscheidungswege. Wir kommen nachher ja noch dann auf das Tagesgeschäft etwas oder auf die Strategie, auf die Ausrichtung. Wie sehen wir Vertrieb? Wie sehe ich Vertrieb? Dann noch 2, 3 kurze Worte zu meiner Person. Tobias Wenninger, 49 Jahre alt. Und ich habe gestern in Vorbereitung auf das heutige Gespräch nochmal so Revue passieren lassen, wann eigentlich meine Vertriebskarriere begann. Und das war schon im Jahr 2001, als ich Trainee war bei der Firma Wirth. Und durfte bei Wirth 15 Jahre Vertrieb aktiv erlernen und erleben und mich weiterentwickeln. Da muss ich auch nochmal sagen, dieses Vertrauen, was in junge Menschen dort gesteckt wurde, ist für mich auch vorbildlich und hat mich extrem gefordert, aber auch gefördert. Und auch diese Attribute dieser Förderung und Forderung habe ich immer versucht, meinen Mitarbeitern zugute zu kommen lassen. Und nach 15 Jahren, Sie hören es ja unweigerlich in meinem Dialekt, wurde ich dann 40 Jahre alt und dann wird der Schwabe gescheit, sagt man ja so schön. Habe ich mir mal überlegt, was kann ich denn noch tun? Und so bin ich über einen Personalberater damals hier im Verpackungsmittelgroßhandel gelandet und habe zu Beginn gedacht, ein bisschen Babbeldeckel verkaufen geht relativ leicht, wenn man den Rest schon kann, weil es ist ebenso ein C-Teil wie bei Wirt, ob das jetzt Schrauben sind, Werkzeuge sind oder auch Arbeitskleidung. Und ich wurde relativ schnell eines Besseren belehrt. Und seit nunmehr fast 10 Jahren bin ich hier im Vorstand zuständig für die Weiterentwicklung des Vertriebs und des Marketings. Und man stellt relativ schnell fest, dass das Thema Verpackung doch weitaus mehr ist wie ein Produkt. Und ich glaube, somit schlägt sich auch gut die Brücke zu dem, was wir jetzt gleich besprechen wollen, lieber Thomas. Wir greifen in Prozesse ein, wir gehen tief rein, wir gehen in die Diskussion und versuchen dort Mehrwerte zu bieten.
Vielen Dank, Tobias, für die Einleitung und auch die Worte zu Transpack. Hochinteressant. Wir wollen jetzt tatsächlich ein bisschen ins Thema einsteigen. Spannend finde ich an deinem Werdegang unter anderem, dass du ja eben die, ich nenne es mal Wirtschule, durchlaufen hast. Nach wie vor, glaube ich, die größte Vertriebsorganisation der Welt, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich habe irgendwo mal den Satz gehört, beim Wirt lernt man verkaufen. Weil eigentlich ganz häufig wir ja so brancheninterne Karrieren sehen. Das heißt, Verkäufer wird dann Verkaufsleiter, wird dann vielleicht irgendwann CSO oder Vorstand Marketing und Vertrieb. Bei dir war das anders. Wenn du jetzt mal zurückblickst auf die letzten Jahre, wie hat sich denn deine Sicht auf das Thema Vertrieb erstmal im Allgemeinen in den letzten Jahren verändert? Und gab es für dich auch irgendwie so einen Kipppunkt, wo du gemerkt hast, also so wie in der Vergangenheit, wird Vertrieb in der Zukunft nicht mehr funktionieren?
Im klassischen Sinn war Vertrieb früher sehr produktgetrieben, Produkt-Preis-getrieben. Das habe ich von Beginn an so kennengelernt. Aber man hat damals schon auch 2003, 2004 in meiner Karriere begonnen, den Markt anders zu bewerten und zu organisieren. Wir haben damals eine Kundensegmentierung stattfinden lassen. Und das war damals schon revolutionär. Das hat Bettina Wirth damals mit eingeführt. Revolutionär in diesem Sinne, dass wir gesagt haben, was braucht welcher Kunde, welche Art von Betreuung. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt damals, vor 20 Jahren, waren wir noch zu weit voraus. Ich merke immer mehr, und da hat die Pandemie auch seit 2019, 2020 eine große Rolle gespielt, dass Unternehmen sich jetzt auch wirklich Gedanken machen, wie kann ich meine C-Teile-Beschaffung wirklich optimieren. Wir haben 2003, 2004 schon gesprochen von Digitalisierung, von Prozesskosten. Heute stellt sich jeder die Frage, wie kann ich wirklich diese Prozesskosten minimieren. Getrieben durch immer weniger Personal. Der demografische Wandel spielt natürlich mit ein, aber vor allem, und das merke ich auch heute in den Gesprächen, der Kostendruck ist so hoch, dass es wirklich um Produktivität geht. Und ich glaube, da findet man auch schön die Veränderung. Und ich finde, den Kipppunkt war wirklich 2019, 2020 die Pandemie. Mhm. Das war so ein Kipppunkt, wo jeder gemerkt hat, hey, hier passieren Dinge, die können wir nicht mehr steuern. Also muss ich mich so resilient aufstellen, dass meine Organisation optimal läuft. Und ich merke auch die Kunden, die Partner, die sich damit beschäftigt haben, wirklich effektiv beschäftigt haben, die sind heute extrem leistungsfähig und sind auch extrem gut durch die Zeit gegangen. Deswegen ist für mich auch das Thema, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen, nicht mehr das Produkt, viel, viel wichtiger geworden. Mhm. Wir als Händler verstehen uns in diesem Zusammenhang nicht nur als Lieferant, sondern auch als Partner, der gemeinsam mit unserer Kunde Lösungen entwickelt. Ich sage immer, Jungs, geht raus, schafft Mehrwerte. Ich weiß, dass der eine oder andere Kunde am Ende des Tages wieder bei den Kosten hängen bleibt. Aber wir können sowohl als auch bieten. Und für mich bedeutet es vor allem heute, dass Vertrieb bedeutet, noch mehr wie früher zuzuhören und zu verstehen. Insbesondere im Hinblick auf eine Gesamtlösung. Ich möchte nicht der Produktverkäufer sein mit meiner Organisation, weil so bin ich leicht ersetzbar. Und deswegen mein Ansatz, ganzheitlich zu denken, vom Ziel des Kunden, was möchte er mit der Verpackung erreichen und ihn dabei effektiv zu beraten.
Ich will an dem Punkt ganz kurz bleiben, bevor wir dann gleich ein bisschen tiefer ins Detail gehen. Die Thematik, du hast gesagt, Jungs, geht raus, schafft Mehrwert. ist ja nun keine ganz neue Thematik. Man spricht auch in der Verpackungsindustrie schon lange, ich sag mal, unter dem Überbegriff Value Selling davon, ne? Wir müssen dem Kunden einen Mehrwert bieten, wir müssen Lösungsverkauf anbieten, nicht mehr reiner Produktverkauf, raus aus der Preisvergleichbarkeit. Da die Frage an dich, warum gelingt es denn so selten? Also ich glaube, euch gelingt es offensichtlich sehr, sehr gut, aber als ich noch in der Wellpappenindustrie gearbeitet habe und Herr Jemini, das ist wirklich schon sehr, sehr lange her, da war damals schon die Rede, wenn ich mir Teile meiner ehemaligen Arbeitgeber anschaue, führen die Diskussion heute noch, ohne dass sich substanziell was verändert hat. Woran liegt das denn? Ist das ein Führungsthema? Ist das ein Kulturthema? Das interessiert mich, bevor wir dann gleich nochmal auch tiefer ins Detail eingehen, was den heutigen Verkäufer und den Verkaufsprozess angeht. Aber was glaubst du, woran liegt es, dass sich viele so schwer tun mit diesem, ich sag mal, Value-Selling-Ansatz, den nicht nur zu predigen, sondern auch zu leben?
Ich musste gerade schmunzeln, wo du das gerade deine Ausführungen gesagt hast, weil all das, was ich jetzt vorhin erzählt habe, ist schon immer so gewesen im Verkauf. Ich glaube, dass früher der Markt etwas anders war und die Kunden ein bisschen anders waren und dass das Thema Schlagzahl eine weitaus größere Wirkung hatte. Schlagzahl meine ich, desto mehr Kunden ich besucht habe, desto mehr Aufträge habe ich mir geholt. Heute hat sich der Markt verändert. Wir haben deutlich weniger Bedarfsträger. Also muss ich einen Mehrwert gegenüber meinen Wettbewerber bieten. Und der Wettbewerb im C-Teile-Bereich, Verpackungsmittelhandel oder auch Schrauben, ist extrem hoch. Der regionale Wettbewerb ist eigentlich unser Hauptgegner. Deswegen bin ich ja froh, dass wir in jeder Region Deutschlands vertreten sind. Und jetzt zu dem Thema deiner Fragestellung, was ist der Hauptunterschied? Und ich finde, der Hauptunterschied ist natürlich ganz klar die Führungskraft. Die Führungskraft muss es schaffen, die Leute zu überzeugen, auf eine Art und Weise den Mehrwert und den Sinn und Zweck verstehen zu lassen. Ich sage mal, ich glaube, das Thema, wie erkläre ich meiner Mannschaft und wie nehme ich sie mit für den neuen Weg, ist extrem wichtig. Ich brauche extrem viel Zeit, um meine Organisation darauf auszurichten. Ein typischer, klassischer, vielleicht auch Führungsfehler ist der folgende. Wenn wir beide Vorstände wären, der Transpac AG, unterhalten wir uns schon Monate, Wochen, Jahre lang vielleicht sogar über die neue Strategie. Dann haben wir unser Strategiepapier fertig, sind total überzeugt. Wir haben uns aber schon mehrere Monate damit beschäftigt. Dann gehen wir raus und sagen, unsere Organisation im Kickoff, so wollen wir sein, ab morgen sind wir so, rennt los. Ich glaube, das Thema der Vorbereitung, Schritt für Schritt die Wege einzustielen, wird unterschätzt, wird nicht gemacht. Und die Frustration, dass die neue Strategie nicht funktioniert, schlägt voll durch. Man kriegt dann mehr oder weniger gleich ungebremst einen auf die Fresse und denkt, shit, es läuft nicht. Und ich glaube, das ist der größte Fehler. Plus, ich sagte dir vorhin auch schon, das Thema Mittelmanagement, Führungskräfte waren früher mega Verkäufer. Die haben gewusst, was sie tun als Verkäufer, aber haben nie gelernt, wie kann ich Mitarbeiter führen, wie muss ich vielleicht auch kommunizieren und wie muss ich sie kitzeln, damit sie die Mehrwerte verstehen. Weil das, was wir bei dem Kunde verkaufen, Mehrwert, müssen wir erstmal unseren Mitarbeitern beibringen. Und ich glaube, dafür nehmen wir uns zu wenig Zeit.
Ja, vielen Dank, Tobias. Das Thema Führung wäre wahrscheinlich eins, was man in einem separaten Podcast nochmal beleuchten könnte. Da wollen wir jetzt heute nicht näher drauf eingehen. Wir wollen zurückkommen. Aber danke für deine Ausführungen, die ich in weiten Teilen auch wirklich teile. Wenn wir jetzt nochmal auf den Vertrieb im Spezifischen eingehen, dann stellen wir fest, es gibt unglaublich viele, ich sag mal auch so strukturelle Veränderungen. Das Thema KI kommt rein. Insgesamt hat die Anzahl der Tools in den letzten Jahren nach meinem Empfinden zugenommen. Du kannst heute irgendwie alles tracken, messen, erfassen, auswerten. Und dann gibt's noch die ganz kurzfristigen Trends. Welche von diesen strukturellen Veränderungen hältst du denn perspektivisch nach vorne geblickt für unausweichlich? Also was wird sozusagen nicht wieder weggehen? Und was sind Themen, wo man sagt, naja, ist halt im Moment einfach ein Riesenpunkt, aber wie groß die langfristige Auswirkung sein wird, muss man vielleicht auch nochmal abwarten.
Unausweichlich wird sein, dass jedes Unternehmen klare Strukturen, insbesondere saubere Daten und Transparenz braucht. Man spricht ja nicht umsonst dieses Buzzword, das neue Gold sind die Daten. Es ist wirklich so. Wenn die Unternehmensdaten, wenn die Kundendaten, wenn die Produktdaten sauber, ordentlich verfügbar sind, darauf kann ich dann aufbauen. Sollte das nicht der Fall sein, dann ist es wirklich so, wie du gerade auch schon angedeutet hast, dann ist es halt gerade modern. Ich setze eine KI ein und was auch immer und erhoffe mir dann irgendwas. Es muss ein klarer Plan dahinter stecken. Die Daten müssen da sein und dann können daraus auch strukturierte, automatisierte Prozesse für den Vertrieb entstehen. Aber diese Hausaufgaben haben viele Unternehmen nicht im Griff. Und da muss ich sagen, hat unsere Organisation schon seit mehreren Jahrzehnten viel Wert drauf gelegt, die Kundendaten immer sauber abzuspeichern, was wir früher nicht so gut gemacht haben. Wir haben sie für den Vertrieb genutzt. Mhm. Und das war jetzt auch meine Aufgabe die letzten Jahre, diese Daten in Vertriebs-To-Dos, Vertriebsaktivitäten umzusetzen. Und wenn wir vorher wissen, wann der nächste Verbrauch rein rechnerisch, mathematisch kommt, und ich frage dich, lieber Thomas, Mensch, du müsstest ja wieder bestellen. Was kann ich für dich tun? Weil ich sehe, du müsstest jetzt wieder nachordern. Dann bestellst du bei mir, weil ich dich vorher frage. Kommt mein Kollege ums Eck vor mir, weil es ein C-Teil ist, bin ich raus. Weil den Bedarf deckst du nur einmal in der Regel. Das ist ein klassisches, einfaches Beispiel. Und man muss auch wirklich das Thema, auch das ist wieder so eine Floskel, Digitalisierung nicht als Selbstzweck verstehen, sondern wirklich als tolles Werkzeug, um schneller, verlässlicher und noch kundenorientierter zu arbeiten.
Super, vielen Dank. Also die Bedeutung von Daten hast du sehr schön hervorgehoben. Auch dieses, ich finde, sehr nachvollziehbare Beispiel. Das System sagt mir, Mensch, hier, der Kunde müsste jetzt eigentlich wieder einen Bedarf haben. Willst du da nicht mal anrufen? Dann, sage ich mal, brauchst du natürlich dann auch immer noch die Menschen, die dann zum Hörer greifen und anrufen. Im Arbeitstitel, den wir uns gegeben haben, verbinden wir ja diese drei Punkte eigentlich. Also den Mensch, die Struktur und die Prozesse und die Technologie, weil wir kommen ja auch noch auf das Thema Technologie. Auch da habe ich den Eindruck, macht der ja wirklich total interessante Themen im Moment auf. Was passiert denn aus deiner Sicht, wenn einer dieser drei Elemente die Überhand gewinnt? Also sei es der menschliche Faktor, sei es die nur noch reine Datenfixierung oder sei es vielleicht auch das Hinterherlaufen hinter technologischen Trends. Warum ist das Gleichgewicht so wichtig oder ist es vielleicht gar kein Gleichgewicht und es braucht den Schwerpunkt auf einem dieser, ich sag mal, drei Säulen von erfolgreichem Vertrieb, wenn ich es so nennen will?
Es ist absolut entscheidend, dass es irgendwo ein Gleichgewicht ist. Am Ende des Tages, glaube ich, ist das Zünglein an der Waage immer noch in unserem Bereich auch ein bisschen die Empathie, die Ansprache. Aber wichtig ist, wenn die Technologie dominiert, jetzt spielen wir die Dinge mal durch, ohne dass der Mensch mitgenommen wird, entsteht komplette Ablehnung. Wenn die Struktur fehlt, hilft die selbst die beste Technologie gar nichts. Was nützt mir das, wenn ich keine Daten habe? Ich habe ein geiles Tool, aber ich kann es nicht füttern. Also wird vieles zufällig bleiben, weil dann bleibt es beim Mensch hängen. Und deswegen glaube ich, dass der Doppelpass, das Zusammenspiel von allen drei Faktoren, Technologie, Daten und der Mensch, ist entscheidend. Wenn heute der klassische Vertrieb oder beziehungsweise der klassische Vertrieb von früher, wir haben erwartet, dass er viele Dinge immer im Blick hat. Dass der Verkäufer im Blick hat, welche Kunden wachsen, welche haben eine Minusentwicklung, dass wir Cross-Selling machen und so weiter und so fort. Das haben wir erwartet, dass unser Verkäufer das intrinsisch tut und das kann.
Im Blut hat, das spürt er, das spürt er.
Der muss es spüren, wenn irgendwo was passiert. Das haben wir von ihm verlangt. Heute sage ich, und da ist auch der Weg, was du skizziert hast, ich gebe ihm Hilfestellung durch Technik. Ich gebe ihm sogenannten automatisierte entstehende Aufgaben über einen Workflow, dass er es nicht vergisst. Deswegen sprechen wir nicht von einem CRM-System, sondern wir sprechen von einem Partner, einem Unterstützer. Bei uns heißt es CRM-System Buddy, durch sein Buddy, der ihm helfen soll. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, weil durch das Zusammenspiel, das Gleichspiel, haben wir deutlich mehr Geschwindigkeit. Und in der heutigen Zeit ist Geschwindigkeit enorm wichtig. Ich habe gerade vorhin das Beispiel genannt, dass ich dich als erstes anrufe. Es kann aber auch sein, dass ich dich als erstes frage, hey, du benutzt heute den Karton mit der Bauart eine BC-Welle zum Beispiel. Oder du hast eine BC-Welle im Einsatz. Aber ich weiß aus der Erfahrung heraus, dass deine Produkte nur 2 Kilo schwer sind, die du versendest. Dann gebe ich dir proaktiv eine andere Bauart vor. Oder wir reduzieren proaktiv deine Kosten. Und das sind Dinge, die wir heute durch gute Datenstrukturen viel besser verarbeiten können. Und du sagtest vorhin, Mensch, Tobias, ihr macht manche Dinge schon heute schon automatisierter wie andere. Ich lege halt relativ viel Wert drauf, dass auch diese Informationen vom Kunden digitalisiert werden. In einer guten Struktur, weil nur die gute Struktur kann nachher dazu führen, dass, was ich gerade erwähnt habe, dass ich weiß, dass du nur 2 Kilo verpackst und dann durch die KI sagen kann, überdimensionierter Karton, biete ihm proaktiv was Besseres an.
Das ist total spannend, weil das eigentlich total gut überleitet zum nächsten Punkt. Jetzt hast du ein paar Dinge angesprochen. Ich sag mal Verpackungsoptimierung, weil ich weiß, oh, der Karton ist höchstwahrscheinlich für den Anwendungszweck, ich sag mal, overengineert. Dann das Einpflegen der Erkenntnisse, die der Vertrieb gewinnt. Also das Thema Digitalisierung aktiv angehen und dieses auch den eigenen Alltag ein Stück weit durch Daten mit beeinflussen zu lassen, weil das System mir sagt, du solltest mal wieder hier anrufen oder mal wieder da vorbeifahren. Jetzt erinnere ich mich nochmal zurück, wie das bei mir so war, als ich angefangen habe. Da hatte ich 1, 2, 3 Lehrmeister im Wellpappenvertrieb damals, hervorragende Leute. Also wenn die wussten, der Karton ist overengineert, dachten die ja hervorragend, ja, da verdiene ich mir ein bisschen ein goldenes Näsle und ich hoffe, es merkt keiner. Und Besuchsberichte und dann auch noch digital wurde teilweise, ich sag mal, skeptisch beäugt, weil man wusste ja, was zu tun ist. Worauf ich hinaus will, ist die Frage, wie verändert sich denn das Anforderungsprofil eines in Anführungsstrichen erfolgreichen Verkäufers im Verpackungshandel gerade? Und was ist vielleicht auch heute noch viel wichtiger, als es vor 5 oder 10 Jahren war? Und die letzte Frage, wie leicht oder schwer fällt es denn den Leuten, diese Anpassung vorzunehmen? Weil man kann ja auch bei solchen Veränderungen nicht sagen, so, ich nehme einmal alle raus und schiebe einmal einen kompletten Satz neue Leute rein und hoffe dann, dass es funktioniert. Das muss ja mit bestehenden Leuten auch häufig dann klappen. Also erste Frage, wie verändert sich das Anforderungsprofil von einem erfolgreichen Verkäufer? Zweite Frage, was ist heute noch wichtiger als vielleicht vor 5 oder 10 Jahren, auch wenn du mal in deine eigene Historie guckst? Und dritte Frage, wie bringt man die Leute eigentlich dahin, sich an veränderte Verhaltensweisen zu gewöhnen? Weil wenn mir jetzt das System Buddy sagt, wo ich anzurufen habe, denke ich vielleicht, oh ja, nee, aber ich will jetzt eigentlich heute lieber den Kunden besuchen, weil das hatte ich mir vorgenommen. Also vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen einen Einblick geben.
Der Verkäufer, den du gerade beschrieben hast, der dachte, ich verdiene mir hier eine goldene Nase, den wird es nicht mehr lang geben. Ganz klassisch. Die Verkäufer, die heute noch so arbeiten, fliegen momentan relativ häufig auf die Schnauze. Warum? Weil es links und rechts, es hat nichts was mit dem Alter zu tun, clevere Verkäufer gibt, die genau die Dinge proaktiv anbieten. Und dann bin ich raus. Dann verliere ich auch das Vertrauen. Und das Größte, was wir haben, ist ja das Vertrauen unserer Kunden. Und wenn wir das gut machen, kommen wir auch langfristig weiter. Deswegen hat sich vieles verändert in der Anforderung. Die Anforderung ist, ich muss im Grunde genommen einen 360-Grad-Blick haben. Ich muss wirklich die Prozesse kennen. Ich muss Lösungsfinder werden. Ich muss Mehrwerte schaffen und Netzwerker sein. Klassisch im Verpackungsmittelhandel greifen wir auf ein Riesenportfolio von Lieferanten zu. Das heißt, ich muss meinem Kunden im Idealfall vielleicht mehrere Produktlösungen anbieten in unterschiedlichen Stoffzusammensetzungen. Ich kann ihm das Nachhaltige anbieten, kann ihm aber auch das Konventionelle. Ich muss hier gucken, was will der Kunde. Ich muss viel analytischer vorgehen. Und ja, mein schönes Beispiel ist immer folgendes. Der Verkäufer führt ja per se immer dorthin, wo es den besten Kaffee gibt. Oder vielleicht die Dame, die den besten Kaffee ausgibt. Egal in welcher Form, das ist der Klassiker. Aber ich möchte diese Zufälligkeit und dieses Thema nicht mehr zulassen. Ich möchte sensibilisieren durch regelmäßiges Training. Jetzt sind wir da in dem Thema, was ich auch immer gerne sage. Ein Cristiano Ronaldo oder ein Lionel Messi müssten eigentlich nicht mehr täglich trainieren, weil die per se mega sind. Aber die trainieren auch jeden Tag noch Kurzpässe. 2-Meter-Pässe, 3-Meter-Pässe. Wo heute der Kreisliga-A-Spieler sagt, brauche ich nicht, kann ich alles. Und das ist genau das Thema, wo unsere Führungskräfte ins Spiel kommen. Sie müssen jeden Tag oder einmal pro Woche mindestens mit ihrem Verkäufer trainieren. Das heißt, ich schaue mir im Buddy an, was hast du diese Woche getan? Was kam dabei raus? Wo sehe ich Schwächen beim Verkäufer? Wenn ich sehe, mein Verkäufer besucht extrem viele Kunden, aber erzielt oder bringt keine Anfragen mit, dann muss ich mit ihm trainieren. Wo hast du Schwächen in der Fragestellung? Wenn ich sehe, es gibt keine Weiterentwicklung, er bringt keine Projekte rein, dann gucken wir nochmal den 360-Grad-Blick und trainieren ihn. Und genau da ist das Thema zu sehen, das Trainieren, das Miteinander darüber sprechen, coachen. Aber natürlich auch konsequent sein und zu sagen, nach einer gewissen Zeit, ich habe jetzt gecoacht, ich habe gemacht, getan, ich muss vielleicht sogar tauschen. Ich kann nicht alle tauschen, will ich auch gar nicht, aber ich merke, dass unsere Organisation jedes Jahr oder jeden Monat immer mehr verstehen, was die neuen Systeme für Vorteile bringen. Und ich glaube, das ist das Thema Coaching, ist entscheidend.
Ja, super. Den Punkt Führung haben wir jetzt auch hier wieder gehört. Vielen Dank. Jetzt ist eins der riesigen Themen künstliche Intelligenz. Ne? Also es vergeht ja kein Tag, wo ich auch nicht irgendwelche Nachrichten bekomme und irgendwelche Tools eingespielt kriege und irgendwelche Werbung sehe, wo mir im Kern gesagt wird, pah, damit kannst du eigentlich dein Geschäft über Nacht nochmal doppelt so erfolgreich machen. Wenn man sich dann fragt, welche konkreten Anwendungsfelder gibt es denn schon, die produktiv gut funktionieren, ist mein Eindruck, wird die Luft schon dünner. Was mich interessiert, weil ich ja auch weiß, dass ihr in diesem Bereich durchaus Aktivitäten entwickelt habt, welche Rolle spielt denn künstliche Intelligenz im Vertrieb heute ganz realistisch? Also nicht, was glauben wir, was ist in 5 Jahren möglich? Ich glaube auch, da wird ganz, ganz viel möglich sein. Sondern wo stehen wir denn aus deiner Sicht da heute? Gibt es Anwendungsfälle? Was gibt es für Anwendungsfälle? Und wo bietet KI auch heute schon einen Mehrwert, der sich täglich umsetzen lässt?
Also es gibt einige Beispiele. Und wie du sagst, es gibt viele theoretische Beispiele, die uns immer wieder suggeriert werden von allen Dienstleistern. Jeder hat ja dann eine neue Idee. Aber am Ende des Tages haben wir 2, 3 konkrete Dinge schon im Einsatz. Zum einen ist das unser Buddy, unser CM-System, der über automatisierte Workflows schon mal Aktivitäten generiert. Das ist für mich auch schon eine Art von KI, der genau weiß, mein Kunde ist in der Branche XY, alle anderen Kunden aus dieser Branche kaufen den Artikel. Also biete ihn doch proaktiv an. Das ist eine klassische Auswertung von Daten, ein Datenmodell, das dahinter liegt, was ähnlich wie eine KI funktioniert aus meiner Interpretation. Ich bin natürlich kein ITler, der das ins SG-Fach herunterdefiniert, aber das kommt dem schon relativ nah. Zudem haben wir immer wieder das Thema gehabt, die letzten Jahrzehnte, wahrscheinlich auch viele andere Vertriebsorganisationen, wie kann ich die Dokumentation beim Kunden besser machen? Und da haben wir vor 3 Jahren begonnen, mit unserer Einheit in Berlin einen Test zu machen. Einen Test zu machen mit einer Software, die nennt sich Voiceline. Die Voiceline unterstützt meine Kollegen vor Ort beim Kunden beziehungsweise in der Zusammenfassung seiner Vertriebsaktivität danach. Wie funktioniert das? Die Voiceline greift sofort auf unsere Kundendatenbank zurück. Das heißt, mein Verkäufer kommt raus aus dem Termin, sitzt im Auto, aktiviert die Voiceline-App auf dem Handy und sagt dann folgende Themen. Ich war gerade beim Kunde Müller, habe mit Herrn Meier gesprochen. Folgende Dinge sind noch zu tun. Das Angebot muss nachjustiert werden. Wir müssen eine bauliche Veränderung der Kartonagen vornehmen. Die Frau Müller im Innendienst sollte dies sofort, oder die Sonja in dem Fall, sollte dies sofort anschieben. Diese Zusammenfassung wird von Sprache zu Text gemacht. Mein Kollege kann dann sofort diese Aufgabe auch weiterschieben, pushen zum Innendienst. Der Innendienst sieht die Textmessage, kann aber auch die Sprachmessage anhören. Und im Idealfall fährt nicht mal 10 Minuten mein Kollege vom Hof und der Kunde bekommt sofort sein besseres Angebot. Was bedeutet dies für uns? Wir haben bessere Daten, die sind schneller in der Umsetzung eingespielt und wir bekommen immer mehr auch Vorteile, dass der Verkäufer die Bürozeit am Abend dafür verwenden kann, für die Besuchsvorbereitung. Ich sage aber natürlich auch bewusst in der Vermarktung meines Systems, auch diese Zeit, lieber Verkäufer, kannst du dir abends vielleicht auch mal verwenden, die du über den Tag sparst, produktiver bist, um vielleicht mit deinem Sohn mal Fußball spielen zu gehen oder auch dich mal privat zu treffen. Weil wir müssen diesen Spagat gehen und diese Vorteile des neuen Systems sind mega. Ich kann genauso diese Voiceline nutzen und mich proaktiv anrufen lassen, weil die Voiceline kennt meine Termine. Wenn ich zu dir dann fahre, Thomas, weiß die Voiceline schon auch, der Tobias fährt zum Thomas Schmidt. Das ist der Kunde, da kann ich sie anrufen, kann mich nochmal aufklären lassen über die Themen, die wir beim letzten Termin besprochen hatten. Das heißt, die Stimme erzählt mir, das letzte Mal hast du mit Thomas über ein nachhaltiges Klebeband gesprochen. Bitte stelle ihm doch das biozirkuläre Klebeband nochmals vor, wo wir heute die einzigen sind im deutschen Markt, die das haben. Mhm. Und das sind Themen, die extreme Vorteile bringen. Ich möchte irgendwann mal so weit kommen, idealerweise, dass ich auch eine 15-Jährige oder einen 15-Jährigen theoretisch mit den Informationen in unseren Systemen losschicken könnte, um dem Kunden schon mal ins Gespräch zu kommen, um mit ihm ins Gespräch zu kommen und vielleicht Dinge anzubieten. Und so müssen wir unsere Systeme denken.
Super Beispiel. Vielen, vielen Dank. Zumal ich finde, da auch eine Haltung deutlich wird. Ich höre auch in meinem Beruf ganz häufig, also Vertrieb, ne, das kann man oder man kann das nicht, das hat was mit Talent zu tun. Und eigentlich, wenn du sagst, von der Vision her müsste es irgendwann möglich sein, auch wenn man das natürlich nicht tut, auch einen 15-Jährigen loszuschicken auf Basis der Informationen, dann zeigt das ja natürlich, man muss ein bisschen kommunikativ sein, extrovertiert, das hilft mit Sicherheit im Vertrieb. Aber im Kern ist das ein Thema, was man über eine sehr saubere Struktur, über eine gute Datenbasis eigentlich auch jedem in Anführungsstrichen ein Stück weit beibringen kann, der sich da damit wohlfühlt. Wirklich gut. Jetzt hast du schon angesprochen, der Vertriebler, wir bleiben bei dem Beispiel, steigt ins Auto, spricht über Voiceline die Info ein, das kommt dann beim Innendienst an. Ein bisschen ist der Podcast heute vielleicht auch für mich Vergangenheitsbewältigung, so was ich so alles erlebt habe in meiner eigenen Vertriebskarriere. Und ich habe häufig gesehen, das Verhältnis Innen- und Außendienst, ein bisschen schwierig. Ne? Der Außendienst, der fährt nur spazieren, der Innendienst, der unterstützt mich nicht. Also Fingerpointing von rechts nach links. In dem Modell, was du jetzt auch beschrieben hast, wie ihr das lebt, kommt dem Zusammenspiel von Innen- und Außendienst ja eine enorm hohe Bedeutung zu, weil beide gleichwertig Verantwortung für den Kundenerfolg tragen. In diesem Zusammenspiel, was funktioniert denn da besonders gut? Und wo stoßt vielleicht auch ihr häufig noch an Grenzen, wenn es dann an diese enge Verzahnung geht? Weil wenn ich so ein System habe, was mir dann ausspuckt, der Kunde müsste wieder bestellen, dann würde ich mutmaßen, dass es in der Kundensegmentierung ja auch Kunden gibt, die vielleicht mal der Innendienst anrufen muss und nicht immer nur der Außendienst. Also auch da ist das Zusammenspiel ja enorm wichtig. Also vielleicht kannst du uns da nochmal ein bisschen einen Einblick geben. Zusammenspiel Innen-Außendienst, wo funktioniert es eigentlich schon ganz gut aus deiner Sicht und wo gibt es vielleicht auch noch Grenzen, die wir perspektivisch versuchen müssen zu überwinden?
Also das Fingerpointing, was du gerade genannt hast, das funktioniert heute immer noch hervorragend.
Das ist gut
weil,
zu wissen.
Weil durch diese Transparenz gibt es ja auch wenig Ausflüchte. Die Transparenz zeigt ja offen an, welche Aufgaben sind denn eigentlich diese Woche zu tun. Oder durch diese klare Kommunikation vom Außendienst zum Innendienst ist nicht mehr gegeben, dass der Innendienst sagt, wusste ich ja gar nicht. Nein, das ist transparent. Und es wird immer wieder auch hier Konflikte geben. Die gibt es heute auch trotz des neuen Systems oder vielleicht gerade deswegen häufiger. Und hier sind wir dann im Thema, hier geht es jetzt wieder an das Thema der Führung im Innendienst, aber auch in der Kommunikation untereinander dran zu arbeiten. Am Ende des Tages brauchen wir im Idealfall den Kunde im Mittelpunkt. Will ja jeder, kriegst aber selten hin zu 100%. Deswegen auch hier brauchen wir zukünftig Menschen, die Bock haben, keine Aufträge einzugeben, nur, sondern auch aktiv im Kunde zu kommunizieren. Und diese Veränderung in den Köpfen stattfinden zu lassen, ist extrem schwierig. Und ich glaube, auch da sind wir in diesem Zusammenspiel, um auch ehrlich zu sein, noch bei weitem nicht bei 60-70% Zollerfüllung oder Produktivitätsausschöpfung. Da haben wir enorm viel noch zu tun, weil das klassische Bild des Indienstvertriebs ein ganz anderes ist. Ich bin der Abarbeiter, ich bin ja nur der Zuarbeiter.
Wie Sachbearbeiter.
Du sagst. Genau, ich bin nur der Sachbearbeiter und den schönen Job macht ja mein Kollege im Außendienst. Diese Dinge gibt es immer noch und das versuchen wir aufzubrechen. Wir wollen auch immer mehr den Innendienst teilhaben lassen am Erfolg, ob das monetär ist, aber auch in der Wertschätzung. Weil ich glaube, in dem Segment, wo wir heute sind, Verpackungen, ist der Innendienst underrated. Der ist völlig unterbewertet. Weil er hat hier bei uns eine deutlich höhere Wichtigkeit, vielleicht teilweise sogar wie der Außendienst. Er kennt die Produkte teilweise besser, er kennt die Auftragsstruktur besser. Und deswegen brauchen wir immer mehr Gleichberechtigung zwischen den beiden Parteien. Und daran arbeiten wir schon extrem. Das wird aber trotzdem noch herausfordernd bleiben. Und die Abwehrhaltung für neue Systeme ist natürlich immer per se da. Also das heißt, wir sind jetzt in Berlin schon vielleicht etwas weiter, aber in den restlichen Organisationen haben wir es vor 1,5 Jahren eingeführt, circa. Dort sind wir wirklich immer noch am Anfang. Und hier gilt es jetzt wieder, wir drehen uns immer um dasselbe etwas. Klar musst du den Kunden verstehen, du musst aber auch deine Organisation verstehen und deine Kollegen und Kolleginnen. Wie kannst du die mitnehmen? Also das Thema Empathie, das Thema Kommunikation wird immer wichtiger bleiben bei aller KI. Deswegen glaube ich auch nicht, dass die KI im Vertrieb uns alle ersetzen wird. Never ever. Weil wir brauchen da schon noch das Thema die menschliche Komponente. In welcher Dosis wir die menschliche Komponente brauchen, da stelle ich mal in Frage. Das weiß ich heute noch nicht. Aber da sind wir jetzt momentan eben dem Spagat, haben wir noch Luft nach oben, Innendienst, Außendienst, aber wir arbeiten dran.
Das ist ganz spannend, weil ich finde tatsächlich, das wird häufig nicht ausreichend betont. Am Ende kann KI dabei helfen, die Dinge nicht mehr machen zu müssen, auf die wir häufig eh keine Lust haben. Also wer gibt denn gerne Daten ins CRM-System ein? Wer schreibt denn gerne Besuchsberichte? Und wenn uns KI da helfen kann, das ein Stück weit zu automatisieren, dann bleibt ja auch wieder mehr Zeit für die Dinge, die wir vielleicht besonders gerne machen oder in denen wir vielleicht auch besonders gut sind. Empathie, Kundennähe und so weiter und so weiter. Jetzt haben wir ganz viel schon immer so das Thema Führung angerissen. Langsam zum Ende des Gesprächs kommend, will ich da noch einen Moment noch mal hingucken. Du hast es zwischendurch immer schon mal wieder angedeutet, Bedeutung mittleres Management, Kommunikation. Das, was ihr durchmacht, so hört sich das für mich an, ist ja schon auch ein großer Transformationsprozess. Rollenbilder verändern sich, Erwartungshaltungen verändern sich, Anforderungsprofile verändern sich, der Markt verändert sich. Wie gelingt es denn, so eine ganze Vertriebsorganisation, gerade auch in eurer Größe, über so viele Standorte hinweg mitzunehmen? Da spielt Führung eine Rolle, ja. Wie gelingt es, sie mitzunehmen? Und mich interessiert vor allem auch, wie bist du vorgegangen, wie seid ihr vorgegangen, um eure Führungskräfte auch dazu zu befähigen, die Leute mitnehmen zu können? Weil das muss man ja auch können, das ist einem ja nicht in die Wiege gelegt, so eine Transformations- oder Change-Phase, so will ich es mal nennen, dann zu begleiten. Also wie gelingt es und wie habt ihr eure Leute da unterstützt oder hingebracht, dass es gelingt? Weil ich finde, nach dem, was du beschreibst, ja, ihr seid noch auf dem Weg, aber meine Beobachtung ist, ihr seid an diesem Punkt schon auf dem Weg recht weit fortgeschritten, auch wenn ich es mit anderen Marktteilnehmern vergleiche, die ich so kenne und die mir begegnen.
Das Entscheidende in einem Change-Prozess, Transformationsprozess, ist ja das Commitment aller Ebenen. Und es fängt ganz oben an. Ganz oben heißt in unserem Fall die Inhaberschaft, muss das Commitment mitgehen, sich zu verändern. Liebgewordene Prozesse, Strukturen, vielleicht auch Mitarbeiter zu verändern oder vielleicht auch Dinge dann konsequent durchzuziehen. Sollte dies von vornherein in Frage gestellt werden, wird es nichts. Ganz einfach. Wenn die oberste Führungsmannschaft nicht eine Sprache spricht, werden wir untereinander vorgeführt. Weil eines kann die Organisation, jede Organisation immer, Menschen gegeneinander ausspielen. Deswegen brauchen wir eine Geschlossenheit aus dem Management heraus. Wir brauchen ein klares Zielbild. Das Zielbild haben wir vor 3 Jahren formuliert. Da gab es eine Strategie 2030, eine Vision 2030, ein Weg, den wir beschreiten wollen. Da war auch bildlich festgeschrieben, wo wir umsatztechnisch hinwollen, mitarbeitertechnisch etc. Aber diese Zahlen sind für mich und für uns in unserer Organisation nicht primär. Primär ist der Weg dorthin. Da gab es 9 Themenfelder, die wir beschrieben haben, wo wir uns verbessern müssen, wo wir dran arbeiten müssen. Und ein großes Feld war natürlich das Thema Digitalisierung. Und diese Dinge aufzubrechen, du hast gerade vorhin so schön genannt, bedarf wirklich extrem viel Nachdruck und nicht, man kann nicht ausweichen. Man muss den Weg dann auch weitergehen. Und diese Menschen, die du beschrieben hast, die Spaß dran haben, Aufträge zu erfassen, die gibt es heute noch. Die werde ich morgen aber nicht mehr brauchen. Das Anforderungsprofil verändert sich aufgrund von demografischer Wandel, wie zu Beginn gesagt, oder auch Kostendruck. Wir können uns diese Themen nicht mehr leisten. Und deswegen gilt es wirklich nachhaltig, Prioritäten zu setzen, sich in dem Prozess einen Plan vorzunehmen, der mit Sicherheit immer wieder neu justiert werden muss. Ich hätte auch nicht gedacht, vor 3, 4 Jahren, dass wir in einer Hochphase Pandemie jetzt sind, wo wir heute sind. Extreme Kämpfe, extremer Marktdruck, komplett anderes Umfeld. Wir haben Überkapazitäten in der Produktion etc. etc. Es hat sich komplett verändert, aber wir gehen unseren Weg weiter, weil wir davon überzeugt sind, dass das Thema der Multikanalstrategie, der besseren Beratung, der ganzheitlichen Beratung und das Einbeziehen digitaler Prozesse der richtige ist. Wir werden immer nah am Kunden dranbleiben, allein schon durch unsere Infrastruktur an Standorten, aber auch an Mitarbeitern. Das wird sich nicht verändern. Aber diese Klarheit aus der Führung heraus in alle Ebenen ist enorm wichtig. Und die Befähigung, du hast es gerade schön genannt, auch das Mittelmanagement davon zu überzeugen und verständlich die Dinge zu erklären. Und sie sind unsere Übersetzer. Momentan habe ich immer noch ab und an das Gefühl, dass die Dolmetscher, Übersetzer, mein Mittelmanagement mein größtes Problem sind. Also deswegen muss ich von oben runter die Leute nacheinander dafür begeistern im Idealfall und mitnehmen. Dann kann ich es nach unten durchsetzen.
Super. Vielen, vielen Dank, Tobias. Ich habe eine letzte Frage, die wir teilweise auch im Verlauf dieses Interviews immer schon mal wieder angerissen haben. Aber wenn wir jetzt mal nach vorne schauen und wenn du mal nach vorne schaust, was sind denn aus deiner Sicht die maßgeblichen Unterschiede einer wirklich leistungsfähigen Vertriebsorganisation in, ich sag mal, 3 bis 5 Jahren? Und du sollst deine Marktbegleiter jetzt nicht schlauer machen, als sie sowieso schon sind. Aber gibt es 1 oder 2 Tipps, die du Entscheidern aus der Verpackungsindustrie mitgeben kannst oder mitgeben willst, eher wahrscheinlich wollen wie können, was aus deiner Sicht vielleicht jetzt notwendig wäre, um eine so leistungsfähige Vertriebsorganisation in 3 oder 5 Jahren zu haben?
Du hast schön gesagt, man versucht natürlich die Dinge, die man selbst gut macht, nicht preiszugeben.
Ist auch total in Ordnung, du musst keine Geheimnisse
verraten. Deswegen möchte ich es ein bisschen allgemeiner halten, was die Vertriebsorganisation der Zukunft zu 100% können muss. Sie muss datenkompetent sein. Sie muss den Umgang mit Daten verstehen, antizipieren und umsetzen, weil dadurch eine viel, viel schnellere, kundennahe Bearbeitung des Marktes stattfinden kann. Sie muss im Team arbeiten, weil diese Einzelkämpferfunktion wird nicht mehr funktionieren. Das heißt, das Team Innendienst, Außendienst, aber auch Einkauf muss relativ schnell die Bälle von links nach rechts, von oben nach unten spielen können. Und eine Organisation, die heute nur einen Vertriebskanal bedient, wird es schwer haben. Davon bin ich auch überzeugt. Ob das in 3 bis 5 Jahren alles, was ich jetzt gerade gesagt habe, noch Bestand hat, wird sich zeigen. Aber davon bin ich heute überzeugt. Diese intelligente Systemvernetzung gepaart mit Mensch und Kunde, das wird extrem wichtig sein. Und im Idealfall will ich ja nicht reaktiv agieren im Markt, sondern proaktiv. Das heißt, ich warte nicht, bis du die Anfrage stellst, sondern idealerweise weiß ich schon,
da kommt was.
Da kommt was. Und idealerweise sage ich, hey Thomas, das, was du möchtest, ich hätte sogar noch was Besseres für dich. In Anführungszeichen. Effizienteres, nachhaltigeres. Und was ich auch jedem empfehlen kann, erstmal seine Prozesse und seine Daten intern zu klären. Erst dann kann ich anfangen, zielgerichtet nach vorne zu blicken. Wenn ich jetzt blinden Aktionismus mache, verbrenne ich extrem viel Geld. Und dann freuen sich in der Regel meine Softwarehersteller, meine Lieferanten, die mir irgendwelche coole Systeme verkaufen, aber die eigentlich schon wissen, das wird nicht funktionieren, weil die Datenbasis nicht da ist. Deswegen gilt es für jeden von uns, erstmal einen klaren Plan zu entwickeln. Und ich glaube, da habe ich jetzt nicht zu viel verraten. Und nur so kann man den ganzen Verpackungsdschungel auch sich zurechtfinden. Und das ist auch so ein Thema, der Dschungel, den es da draußen gibt, im Verpackungsmittelbereich, aber auch in anderen Bereichen, der wird immer größer. Sei es Regularien, Gesetze, sei es Kundenanforderungen, sei es Märkte, Branchen verändern sich. Und das darf man halt alles nicht aus dem Blick verlieren. Deswegen ist wichtig, dass die normalen Prozesse, Verkaufsprozesse so einfach wie möglich intern wie extern funktionieren.
Super. Tobias, ich sage vielen, vielen Dank für das offene, spannende Gespräch und die Einblicke, die du mit mir, mit uns geteilt hast. Vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast und auch so transparent über deinen und euren Weg berichtet hast. Dankeschön.
Vielen Dank, Thomas. Schön, dass du da warst und ich freue mich aufs nächste Mal. Mach's gut.
Vielen Dank. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, Sie konnten aus dieser Folge auch den ein oder anderen Impuls mitnehmen. 2 Dinge sind mir besonders im Gedächtnis geblieben. In vielen Fällen erlebe ich, dass Strukturen, Daten, Prozesse als notwendiges Übel wahrgenommen werden. Heute habe ich einen ganz anderen Blick kennengelernt, nämlich, dass das Themen sind, die die Basis sind für den Vertrieb von morgen. Datentransparenz, Datengetriebenheit, klare Strukturen, einfache Prozesse. Und der 2. Punkt, der mir nachdrücklich in Erinnerung geblieben ist, ist die Bedeutung von Führung auf diesem Weg der Transformation im Vertrieb. Ich hoffe, dass Ihnen diese Folge gefallen hat und dass Ihnen der Podcast gefällt. Sollte das so sein, abonnieren Sie ihn gerne, empfehlen Sie ihn weiter und bewerten Sie ihn gerne mit 5 Sternen. Wenn Sie Feedback haben, Themen oder Gastvorschläge einbringen möchten, kontaktieren Sie mich gerne. Meine Kontaktdaten verlinke ich in den Shownotes zu dieser Folge. Bis zur nächsten Folge von Inside Packaging und denken Sie daran, Inside Packaging, weil gute Verpackung mehr ist als Produkte, Prozesse und Preise.